gestern im Sprachsatz im Parkhotel hatten wir Pause und wir standen ein bisschen im Fahrstuhl beim Parkhotel, da gibt es ja ein Klavier. Und wir standen da rum und hatten es lustig und Marc Aurel Floros setzte sich hin und der kann wunderbar Klavier spielen. Man konnte Wünsche äußern und er hat einem einfach rote Ohren gespielt. Begrüßen Sie ganz herzlich Marc Aurel Floros. Bitte sehr. Und dann haben wir natürlich zwischen den Stücken auch über Musik gesprochen, auch getanzt. Ganz herzlich willkommen, Elke Heidenreich. Ich habe Elke Heidenreich 2001 kennengelernt an der Literaturtage in Solothurn. Neben uns saß Peter Bixel und ich habe für die Aargauer Zeitung und für das Lokalradio ein kleines Interview mit ihr gemacht und gefragt, sagen Sie mal, Frau Heidenreich, ich möchte mal ein Buch schreiben, hätten Sie da einen Tipp? Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, wieso schreiben Sie noch keines? Und dann sagte ich, ich bin wahrscheinlich noch zu jung. Und dann sagte sie zu mir, wie alt sind Sie denn? Und damals ich noch 35. Und dann sagte sie, da sind andere schon tot. Also wenn Sie nicht keinen Drang haben, keinen Trieb verspüren zu schreiben, dann lassen Sie bleiben, bleiben Sie Leser. Ich bin Leser geblieben, schreibe schon gerne Sachen, aber ich lese sehr gerne Bücher, ich mache Sprachsalz gerne und ich lese auch die wunderbaren Texte von Elke Heidenreich gerne. Vor allem alles kein Zufall, es sind herrliche Geschichten und man zieht sich auch immer wieder ein bisschen in diesen Geschichten. Aber Elke, du bist ja nicht nur Autorin, du bist auch Kritikerin.
Ja.
Wenn ich deine Kritiken erlebe im Literaturclub im Schweizer Fernsehen oder Dreisat, dann merke ich, dass das wirklich stimmt, was Martin Bucherli geschrieben hat, vor kurzem in der NZZ. Und zwar sagt er, kritisiert eigentlich die Kritiker, sind Literaturkritiker eigentlich alles Weicheier und Wichtigtuer und schreibt in dem Artikel, wo bleiben Witz und Lust? Aber diesen Witz und diese Lust am Lesen, das hast du nie verloren in all diesen Jahren.
Nein, das habe ich nie verloren. Und deswegen habe ich auch in meiner Sendung damals, die ja Lesen hieß im ZDF, nie über Bücher geredet, die ich nicht leiden kann. Weil warum soll ich in der wenigen Zeit, die einem das Fernsehen zur Verfügung stellt, über Bücher reden, die ich nicht mag? Ich will ja missionarisch Leute ans Lesen bringen. Ich will vermitteln, welch ein Glück eine gut erzählte Geschichte ist. Und also habe ich immer diese Leidenschaft für das Buch. Und wenn ich mit einem Buch gar nichts anfangen kann, außer ich muss es dienstlich lesen, dann lege ich es einfach schnell wieder weg und denke, ich muss nicht, ich bin nicht mehr in der Schule.
Wenn du jetzt ein Buch lesen musst für den Club, ja, oder? Und da gibt es ein Buch, das passt jetzt gar nicht, das geht gar nicht. Aber du musst es ja lesen.
Ja, dann lese ich es, klar. Dann kann ich auch kritisieren und kann sagen, warum ich es nicht mag. Also die Leute fragen ja oft, was ist ein gutes Buch? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Eine gute Geschichte gut erzählt. Wenn einer eine tolle Sprache hat und hat nichts zu sagen, was nützt ihm das? Wenn einer eine tolle Geschichte hat und hat nicht die Sprache, sie zu erzählen, nützt auch nichts. Wenn beides zusammenkommt, das ist ein Glück und das spüre ich.
Also das heißt eigentlich, ich sage es dem, Literatur ist eigentlich, es gibt ja Kunst am Bau und Literatur ist Kunst am Text.
Ja, der Text muss stimmen, die Form ist wichtig, aber der Inhalt ist auch wichtig. Und wenn beides zusammenkommt, dann ist das Buch gelungen.
Hast du so, gibt es eine Lieblingsecke oder liest du überall hier im Parkhotel in Hall oder im Zug oder gibt es ein Leseritual, so wie man schreibt, arbeitet, lesen?
Die Leute fragen mich immer, wie ich so viel lesen kann. Die Antwort ist, das ist mein Beruf und meine Liebe. Mein Vater war Automechaniker, der ist morgens um 8 in seine Werkstatt gegangen und hat bis abends um 8 an Autos rumgeschraubt. An Autos rumgeschraubt. Und ich nehme mir morgens ein Buch vor und nachmittags und abends und ich bin halt ein Leser. Und so geht das weg. Ich merke das gar nicht. Es ist mir ein Bedürfnis, aber auch mein Beruf.
Du liest ja schon viele Jahre und die Literaturszene, sie verändert sich ja auch. Oder? Es gibt ja Strömungen, es gibt ja auch diese Literaturinstitute in Hildesheim, in Leipzig, in Biel.
Schreiben lernen.
Schriftsteller werden, ich durfte mal moderieren in Hildesheim, das waren alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die sahen auch alle ein bisschen ähnlich aus, dunkel, schwarz angezogen, zerzaustes Haar und den Weltschmerz auf den Schultern. Ne? Gibt es bei dir Beobachtungen in der Literaturszene, also Wendungen oder Tendenzen, die dich freuen, aber auch dich ein bisschen ärgern?
Ja, das gibt es immer. Also es gibt auch das völlig überraschende Buch, Jonathan Franzen, damals mit Korrekturen war sowas, neu, unerhört, großartig, Bret Easton Ellis, American Psycho. Es gibt die, die Shootingstars. Dann gibt es aber die vielen schreibenden jungen Mädchen mit Weltschmerz, die ihre erste Liebe beschreiben. Jetzt gerade wird ganz hoch gehandelt. Sally Rooney, Gespräche mit Freunden. Es ist klein Mädchenquatsch, es ist nichts. Und es wird in der ganzen Welt verkauft und gelesen. Ich verstehe nicht, warum. Aber mich ärgert nichts. Ich bin froh, dass es die Literatur gibt. Und man kann selber jeder für sich auswählen, was er lesen möchte. Mhm. Das ist ja jedem überlassen. Ich muss ja auch nicht alles lesen und mögen. Aber Strömungen gibt es immer. Plötzlich schreiben alle ich oder arbeiten sich an ihrem eigenen Leben ab. Manchmal Reiseromane plötzlich von überall her. Also es gibt
und
immer
die so Schnelllebigkeit der digitalisierten Welt. Also es gibt ja sehr viele Menschen, die schreiben. Gibt es auch so viele Menschen, die das lesen?
Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird mehr geschrieben als gelesen. Aber das digitale Lesen ist nicht dasselbe wie das analoge Lesen. Das analoge Lesen auf Papier, ein Buch, eine Zeitung, ist intensiver, ist tiefer, ist ruhiger als das schnelle Digitale, mal eben drüber huschen und sich raussuchen, mhm, was man braucht. Man sollte schon am Buch bleiben. Ich lese auch manchmal auf Kindle. Aber jeder wird feststellen, dass er, wenn das beleuchtet auf einer Glasplatte ist, anders liest als mit einem Buch in der Hand. Ja,
und vor allem auch die Distanz. Bin ich jetzt vorne, in der Mitte oder ganz hinten?
Ja.
Ist ja immer ein bisschen schwierig,
sich
geografisch so und anstreichen. Gut, das kann man auch digital, oder?
Also ja, ich kann es nicht, ich bin zu blöd.
Also wir hören jetzt eine wunderbare Lesung mit wunderbarer Musik. Nur eine Abschlussfrage, so, weil ich ja, ich bin ja mittlerweile 57, nicht mehr 35. Ich schreibe immer noch kein Buch.
Lass sein, wenn es nicht sein muss.
Geil. Wann weißt du, wann weißt du bei einem Buch, dass es vollbracht ist?
Von mir, von
ja,
meinem
eigenen. Ja, dein Schreiben. Du sagst, jetzt ist es vollbracht. Jetzt ist es gemacht.
Dieses große Jesuswort habe ich eigentlich noch nie gedacht. Ich brauche für jedes Buch sehr lange im Kopf. Beim Schreiben geht es eigentlich schnell. Ich bin mit meinem ersten Buch, Kolonien der Liebe, bestimmt 10 Jahre rumgelaufen, mit dem zweiten auch. Das gärt in mir und ich mache mir Notizen in 1000 Tagebücher und kleine Heftchen. Und irgendwann weiß ich, jetzt muss es raus. Und dann ist es wie im Fieber. Dann sitze ich 2-3 Wochen und schreibe nur. Und dann weiß ich, jetzt ist fertig. Und ob es dann gut ist, müssen andere beurteilen.
Genau. Jetzt noch wichtige Information, wir haben hier keinen Büchertisch, der Büchertisch ist oben im Parkhotel, wir gehen nach der Lesung gemütlich an die Bar, wir sind dann da und du signierst auch gerne Bücher.
Bar klingt gut.
Ja, Bar klingt gut und signieren auch. Marc Aurel, gibt es von dir eigentlich schon CDs, die man signieren könnte, Musik-CDs oder was?
Es kommt jetzt eine raus. Hä? Es kommt jetzt eine raus.
Gut, kann man schon Vorbestellungen entgegennehmen. Sehr gut, viel Vergnügen mit der Lesung, Dankeschön fürs Gespräch.
Vielen Dank, auch dir. Das Buch Alles kein Zufall enthält lauter kleine und kleinste Geschichten. Ich glaube, die kürzeste ist 2 Sätze lang und die längste 3 Seiten. Das sind Geschichten, die ich im Laufe meines Lebens zum Teil erlebt, zum Teil ausgedacht habe, manchmal die Mischung aus beidem, etwas Erlebtes mit einem Fantasiekränzchen drumherum. Zum Teil sind es Geschichten von Freunden, die mir erzählt haben, von ihren Eltern, von ihrem Leben. Es ist eine Sammlung aus allem, was man sieht, hört und beobachtet. Und davon lese ich Ihnen jetzt einige vor. Und wir haben immer Lesungen gemacht, viel länger als diese. Diese soll nur etwa 1/2 Stunde dauern. Und darum hatte ich immer Klavierbegleitung dabei, weil diese vielen kleinen Geschichten müssen untereinander ein bisschen abgesetzt werden. Aber ein bisschen machen wir das auch heute, nach Gefühl und Wellenschlag. Und ich habe die Geschichten einfach alphabetisch geordnet und fange jetzt auch bei B an, Bankpost. Mehrmals täglich ruft die 80-jährige Mutter an. Ich war eben einkaufen. Heute ist es aber sehr heiß. Hast du gestern den Krimi gesehen? Bis die Tochter etwas entnervt sagt, Mama, ruf doch bitte nicht dauernd wegen jedem Kleinkram an. Ich sitze hier auch an meiner Arbeit, das bringt mich immer raus. Ruf nur an, wenn wirklich was los ist oder wenn wieder Post von der Bank kommt. Das besprechen wir dann zusammen. Ist gut, sagt die Mutter, leicht gekränkt. Nach 10 Minuten ruft sie wieder an. Die Tochter reagiert heftig. Ich habe dich doch eben gebeten, es ist Post von der Bank gekommen, sagt die Mutter. Du hast gesagt, dann darf ich anrufen. Kleinlaut lenkt die Tochter ein. Ja, dann ist es gut. Was schreiben Sie denn? Och, ist nur Werbung, sagt die Mutter. Blumen. Einmal ging ich angeschlagen durch das schöne Villenviertel. So viele Prachthäuser, so riesige Gärten, so viel Geld. Wo kam das her? Wie lebte man da drin? Mein kleines Leben in meinem kleinen Haus war gerade mal wieder zusammengekracht. Ich hielt es draußen besser aus als drinnen, ging stundenlang durch die stillen Straßen und dachte mir Geschichten von anderen Leben aus. Vor einer Villa in der Lindenallee hielt ein Jaguar. Ein Mann stieg aus mit einem großen Blumenstrauß. Er wickelte ihn aus dem Papier, hielt ihn in der Hand, sah ihn nachdenklich an. Dann sah er hoch, ich war gerade bei ihm angekommen und unsere Blicke trafen sich, seiner müde, angestrengt, meiner wohl eher melancholisch, aber doch auch interessiert. Und wir sahen uns etwas länger an als nötig. Dann reichte er mir den Strauß und sagte, nehmen Sie ihn, sie freut sich sowieso nicht. Gab mir die Blumen, warf das Papier auf die Rückbank, schloss das Auto, ging zum Tor, klingelte, stützte sich mit einer Hand an der Mauer ab, sah auf seine Schuhe, wartete, sah mich nicht mehr an. Ich stand da, bis das Tor sich hinter ihm schloss, mit den Blumen. Ich bin jahrelang immer wieder an diesem Haus vorbeigegangen, habe ihn oder sein Auto nie mehr gesehen. Ich hoffe, er hat sich von einer Frau, die sich über solche Blumen nicht freut, getrennt und ist jetzt glücklich. Ich hätte gern seine Adresse, um mich zu bedanken. Diese Geschichte ist mein Dank. Briefträger. Unser neuer Briefträger begegnet mir in der Straße. Er ist sympathisch, abgeklärt, alt, er raucht auf dem Fahrrad. Ich stelle mich vor, ich bin die mit der vielen Post. Er sagt seinen Namen, Wojciechowski. Er grinst und buchstabiert. Ich sage, aha, und verabschiede mich schnell, denn ich will mir den Namen merken. Bis zu meiner Haustür murmle ich ihn vor mich hin. Wojciechowski. Zu Hause notiere ich den Namen, hefte ihn an mein schwarzes Brett und vergesse ihn sofort. Zu Weihnachten stecke ich eine Karte mit Dank und 20 Euro in einen Umschlag, den ich an den Briefkasten klebe. Für Herrn Wojciechowski steht drauf. Es klingelt, der Briefträger bedankt sich und ich sage, aber das ist doch selbstverständlich. Nein, sagt er, dass Sie sich meinen Namen gemerkt haben. Das hat in all den Jahren noch keiner. Ich bitte Sie, sage ich. Ich arbeite ja, wie Sie wissen, mit Wörtern, mit Büchern. Da ist das doch ein Kinderspiel. Trotzdem, alle Achtung, sagt er und geht. Ich schließe die Tür und denke, wie heißt der? Und gucke nach am schwarzen Brett. Champagner. Es war ein Treffen von Krimi-Autoren gewesen. Ich war nur zufällig im selben Hotel und saß an der Bar mit einer netten Autorin, die mir erklärte, wie wichtig es sei und wie schön und wie entspannend Kriminalromane zu lesen. Ich hielt tapfer dagegen. Ein Mann setzte sich zu uns an die Bar mit dem klassischen Satz, na Mädels, so allein. Sie kannte ihn auch nicht, er war kein Autor, er war hier Zufallsgast wie ich. Er blähte sich mächtig auf, er unterhielt uns, er baggerte uns an, er riss alles an sich, Nüsschen, Gespräche, unsere Zeit. Als er merkte, dass wir nicht auf ihn abfuhren, wurde er pampig, beschimpfte uns als intellektuelle Hühner, frustrierte Weiber, blöde lesbische Tussen, zahlte seine 6 Bier auf Zimmer 57 und ging. Als er weg war, bestellten wir die teuerste Flasche Champagner, damals 182 Mark, auf Zimmer 57 und hatten noch lange gute Gespräche pro und contra Krimi lesen. Ja, kleine Strafe muss mal sein. Das war nicht abgesprochen. Das ist das Menuett von Boccherini. Das spiele ich auch, aber ich kann die Triller nicht. Das spielt er jetzt nur, um mich zu kränken. Weil ich hier wichtiger bin als er heute. Das ist nur, um mich zu kränken. Warte ab, mein Lieber. Ja, ist gut. Wir haben es alle gehört. So viel Triller sind da gar nicht drin bei Boccherini. Pass auf, jetzt kommt was für dich. Das hat er schon einmal gemacht bei einer Lesung und da habe ich mich gerecht und das mache ich jetzt heute wieder, weil es war nicht abgesprochen. Hör gut zu, eine Geschichte, du hast sie schon mal gehört, sie heißt Vogel. Ich liege im Bett, es ist früh, ich lausche einem Vogel, der singt. Ich nehme an, dass mein Freund neben mir noch schläft, aber plötzlich murmelt er leise, er singt falsch. Wie bitte, frage ich, er singt falsch, sagt er. Er hätte singen müssen Ass, F, C, triolisch, aber er singt irgendetwas Undefinierbares und sein F ist verstimmt, das ist irgendwas zwischen E und F. Mein Freund ist Musiker, aber das ist mir zu viel. Bist du verrückt, sage ich, das ist ein Vogel, der da sein Morgenlied singt. Ein Vogel, das ist Natur. Schon mal gehört, Natur? Seine Töne, sagt er, kommen in der Naturtonreihe aber nicht vor. Ich sage, der Vogel ist doch Natur. Er singt, er kann das von Gott. Er hat nicht in Donaueschingen oder an der Musikhochschule in Hamburg gelernt. Nein, sagt mein Freund, aber er hat das Stück, das er da singt, aus Wagners Walkürenritt geklaut. Und er singt es falsch. Kann das nicht sein, frage ich, dass Wagner es bei einem Vogel geklaut hat. Wagner lässt ja im Siegfried ein Waldvögelein singen. Das Vöglein sagt ihm, wo es lang geht. Ja, ja, sagt mein Freund, das Vöglein wollte klüger sein als der Mensch. Und dein Vogel hier im Garten will klüger sein als alle Musikwissenschaftler. Er denkt, das geht so, aber er singt falsch. Er trifft nie den mittleren Ton. Und dann dreht er sich weg und schläft nochmal ein. Und ich liege da, höre dem Vogel zu und denke, Hände weg von Musikern! Ja, ja, weil sie so leidenschaftlich sind. Brüder, mal eine ganz andere Art Geschichte. Meine Lieblingsbrüder sind Thanatos und Hypnos. Sie sind überwiegend nachts unterwegs. Hypnos bringt den Schlaf, Thanatos den Tod. Und der Sohn des Hypnos, Morpheus, ist auch oft mit dabei. Der bringt die Träume. Morpheus kann die Züge derer annehmen, die wir lieben, die wir vermissen, verloren haben. Im Schlaf glauben wir, sie zu umarmen, aber wir umarmen nur Luft. Aristoteles hatte Angst vorm Schlaf, denn er konnte ihn trotz seines scharfen Verstandes nicht durchschauen und begreifen und erklären. Wenn er müde wurde, nahm er eine schwere Metallkugel in die Hand und wenn er dann wegsackte in den Schlaf, polterte die Kugel zu Boden und weckte ihn wieder. Aber irgendwann kam Hypnos und überwand seinen Willen und Morpheus schickte ihm Träume. Und Thanatos machte dem allen eines Tages ein Ende. Martin. Meine Mutter hatte ihren ersten Schlaganfall mit 90 Jahren ganz gut überstanden. Sie musste aber wieder schreiben lernen, die Hand bewegen, richtig denken. Wie heiße ich? Fragte ich sie. Die Mutter lacht. Elke. Na dann schreibt das. Sie schreibt krakelig Elke. Wie heißt der Hund? Mascha. Stolz schreibt sie mit großen Druckbuchstaben Mascha. Wer ist das? Die Freundin heißt Leonie. Mutter kritzelt Leonie. Das E hinten fehlt, wir lassen es durchgehen. Ich zeige auf meinen Mann, Mutters Schwiegersohn. Und das ist, Mutter schreibt Martin. Der Schwiegersohn heißt Bernd. Bernd und Mutter haben sich aber immer sehr gut verstanden. Viel besser als Mutter und Tochter. Ich sage, das ist doch dein Bernd. Schreib das mal. Sie lächelt, wirft ihm ein Kusshändchen zu, verschmitzt und schreibt Martin. Aber Mutter, sagt Bernd und drückt sie, weißt du nicht mehr, wer ich bin? Ich bin doch dein Bernd, das weiß ich doch, sagt sie und schreibt Martin. Auch in den nächsten Tagen und bei allen weiteren Übungen immer wieder Martin. Er heißt aber wirklich Bernd. Und in der ganzen Familie gab es nie einen Martin, auch unter den Freunden nicht. Da fiel mir ein, dass die Mutter einmal erzählt hatte, es habe eine große Liebe gegeben, ehe sie den Vater heiratete. Den hätten aber die Nazis schon ganz früh abgeholt, ein politischer. Sie hat nie seinen Namen genannt. Und ich ahne auf einmal, wie er hieß. Was macht unser Unterbewusstsein, unser Gedächtnis, unsere Seele, unsere Liebe mit uns? Koffer. Ich sah meinen Koffer auf dem Rollband ankommen und ich sah, wie das Oberhaupt einer großen türkischen Familie, die auch im Flugzeug gewesen war, ihn zielstrebig ergriff und zu ihren Koffern stellte. »Das ist meiner«, sagte ich. »Nix deiner, uns«, erwiderte der Vater. Und die Mutter zeterte auf Türkisch. Ich zeigte auf eine mir bekannte Schramme. »Ich erkenne ihn«, sagte ich. »Es ist meiner.« »Nix dein Koffer«, beschied mich der Mann. »Koffer, wir«. Und er schob ihn energisch noch näher zu seinem Gepäck. Ich bat, den Koffer mit ihm zusammen zu öffnen. Er zögerte, dann sagte er, gut, klar, öffnen, dann deutlich Koffer unser. Wir öffneten den Koffer und gleich oben lagen die 7 Bücher, die ich in den Ferien gelesen hatte. Er war sprachlos. Bucher, staunte er. So viele Bucher. Ja, sagte ich lese viel. Das alles, er war fassungslos. Er sah mich an. Dein Koffer, sagte er. Nimm Bucher, wir nix Bucher. Sein Sohn kam mit einem Koffer, der meinem wirklich zum Verwechseln ähnlich sah. Der Vater strahlte und gab mir die Hand. Entschuldigen, Bucher. Wir im Koffer essen aus Heimat. Und er öffnete seinen vollgestopften Koffer, nahm eine Schachtel Halva heraus und gab sie mir. Essen gut, sagte er. Besser als Bucher. Geht doch. In Dresden wohne ich etwas abseits der prächtigen Altstadt in Richtung Plattenbau, so ein neues 0815-Hotel. Ich will in der Nacht nach der Lesung und den Bierchen, die getrunken wurden, noch ein paar Schritte laufen und verlaufe mich prompt, gehe an endlosen Plattenbaureihen entlang, habe die falsche Straße erwischt. Alles ist menschenleer, es ist nach Mitternacht und ich schleppe diesen riesigen, dummen Katzenkalender mit mir herum, den mir die Buchhändlerin geschenkt hat. Seit ich Nero Corleone geschrieben habe, kriege ich dauernd Katzenkalender geschenkt. Wo soll ich dieses Monstrum bloß unauffällig entsorgen? Ein Mann in Joggingklamotten mit einem sehr unfreundlich aussehenden Hund kommt. Ich frage ihn tapfer nach meinem Hotel, sonst ist auch weit und breit ja niemand zu sehen. Er sieht mich lange an und dann sagt er in schönstem Sächsisch, Sie können jetzt mit mir gehen. Ich gehe mit dem Hund durch die Hinterhöfe. Da kann er laufen, da kann er kacken und näher ist es auch. Ist aber sehr finster. Und Sie können ja denken, dass ich sowas wie ich überfalle, ausraube, vergewaltige, dann hat das keinen Sinn. Wenn Sie das nicht denken, dann kommen Sie jetzt mal mit. Ich denke es nicht, gehe mit ihm durch wirklich sehr dunkle Hinterhöfe, quer über Parkplätze, durch eine Toreinfahrt. Plötzlich stehen wir vor meinem Hotel. Er sagt, sehen Sie, geht doch. Ich gebe ihm aus Dank meinen Katzenkalender und kann nur hoffen, dass er irgendeine Wand hat, auf die der passt. Gleich 2 Probleme wunderbar gelöst. Geht doch. Mitte. Ein Freund wird beerdigt. Ich bin selbst sehr krank, habe Angst, mit meiner Krankheit an einem Grab zu stehen. Aber ich gehe hin. Peter hakt mich energisch unter. Komm, sagt er, wir stellen uns ganz an den Rand, da kann dir nichts passieren. Ich frage, warum? Und er sagt, es heißt doch immer, wieder hat der Herr jäh aus unserer Mitte einen Freund genommen. Der Herr nimmt immer aus der Mitte. Stell dich an die Ränder und du bist auf der sicheren Seite. Haus. Die Kinder sind erwachsen, der Vater ist gestorben, die Mutter will in eine kleinere Wohnung umziehen. Das Elternhaus, idyllisch in einem hübschen Vorort gelegen, soll verkauft werden. Die Tochter hilft der Mutter, als die ersten Interessenten kommen. Ach, wäre das schön, wenn so sympathische Leute wie Sie hier einzögen, sagt die Mutter fröhlich. Dann hätten wir in der Nachbarschaft endlich wieder nette Leute. Hier wohnen ja nur Idioten. Die Tochter zischt, eine solche Bemerkung sei nicht hilfreich. Die Mutter will es wieder gut machen. Den Flughafen, sagt sie, den hört man nur ganz selten. Die Tochter rollt die Augen. Man geht hinten in den Garten. Da ist ein kleiner Teich. Wenn Hochwasser ist, sagt die Mutter, kommen die Bisamratten bis zum Haus. Aber Hochwasser ist nur ganz selten und die sind ja auch so niedlich. Die Familie fährt beklommen ab. Ehe die Nächsten kommen, nimmt die Tochter die Mutter energisch zur Seite. Nicht so viel reden und vor allem nichts Nachteiliges. Die nächste Familie ist sehr interessiert. Die Mutter versichert, das ist alles Sicherheitsglas, weil hier draußen wird ja dauernd eingebrochen. Die Tochter dreht die Augen gen Himmel. Sei doch still, zischt sie. Die Mutter ist gekränkt und versichert den Käufern, das ist ein sehr schönes Haus. Wir waren hier immer glücklich. Man müsste nur mal einiges in eine bessere Wärmedämmung investieren. Es zieht ja überall. Wir wissen nicht, ob das Haus inzwischen verkauft ist, aber neulich war eine sehr nette, interessierte Familie da. Und die Mutter sagte beim Abschied, ach, wäre das schön, wenn Sie es nehmen würden. Es waren ja schon so viele da inzwischen. Nureyev, eine der wenigen ganz wahren Geschichten. Einmal war ich in Wien, als Rudolf Nureyev in der Staatsoper ein Gastspiel gab. Natürlich waren auch auf dem Schwarzmarkt keine Karten mehr zu kriegen, Rudolf Nureyev. Aber wenn es sein muss, kann ich sehr erfinderisch und sehr hartnäckig sein. Und ich fand den Mann heraus, der in Wien die meisten Beziehungen hatte. Natürlich darf ich ihn nicht verraten. Ich erzählte ihm am Telefon von meinem Wunsch. Ich wollte einmal Nureyev tanzen sehen, den schönen Mann aus Ufa der verbotenen Stadt, den Mann, der Männer und Frauen liebte und sich drehte und sprang wie kein Zweiter und in den ich als Teenager so verliebt gewesen war. Auf meine Sehnsuchtstirade antwortete der wichtige Wiener, was für der Kleider grüßen hast. Ich sagte 38 und er fragte, was für der Schuhgrößen hast? Ich war verdutzt, 39, sagte ich. Und er bestellte mich am Abend des Gastspiels für eine halbe Stunde früher in die Oper. Ich traf ihn an mit einer Rotkreuzschwester namens Marie in kompletter Tracht mit Schnürschuhen und er wies uns an, die Kleider zu tauschen. Auf der Damentoilette schlüpfte sie in mein kleines Schwarzes und die Pumps, ich in die knallhart gebügelte Schwesterntracht mit Schürze und Häubchen. Dann zeigte mir der Wohltäter einen Stuhl neben Reihe 3, wo bei jeder Vorstellung eine Schwester zu sitzen hat, den Erste-Hilfe-Koffer neben sich. Nun wurde mir aber doch schummrig zumute. Ich weiß doch gar nicht, was man macht, wenn jemand umfällt, sagte ich. Mein Wohltäter winkte gelassen ab. Und kurz ehe die Türen schlossen, rief er, ist er Arzt im Saal? In Reihe 13 meldete sich ein Mann. Ja, ich bin Arzt, sagte er. Und er mein Bekannter beugte sich zu mir und flüsterte, Schatzel, den merkst dir. Dann ging er mit Schwester Marie in meinem Kleid an die Bar. Ich sah Nureyev tanzen. Niemand fiel um. Es war ein wunderbarer Abend. It's all over. Thomas Brück von der Band Satin Whale ist noch immer ein schöner Mann, aber in den 70ern war er umwerfend. Ich machte damals ein Interview mit ihm zu seinem Song I Can't Believe That It's All Over, von dem ich annahm, das würde ein Welthit, schon weil Thomas Brück so schön war. Er kam zum Interview in einem silbernen Anzug und trug unfassbare silberne Plateauschuhe. Was für ein Anblick. Nur David Bowie traute sich damals so etwas, aber der ging damit in meinem Leben nur durch Zeitschriften. Hier stand einer vor mir, auf 10 Zentimeter hohen silbernen Plateaus. Es war ein Schock fürs Leben, ein Schönheitsschock. Ich habe in jedem Mann solche Schuhe gesucht und nie gefunden. 40 Jahre später, ich treffe Thomas Brück wieder. Er sieht noch immer sehr gut aus, ist aber auf Normalmaß geschrumpft. Als er mich sieht, streckt er beide Hände von sich und ruft, sag jetzt bloß nichts. Ich weiß, du willst mich wieder auf die Plateausohlen von damals ansprechen. Ich weiß, wie sehr die dich beeindruckt haben, aber das ist vorbei, das war mal. Ich will nichts mehr davon hören. Und dann nimmt er mich in den Arm und fragt, Mensch, wie geht es dir? Ich sehe ihn an, möchte irgendwas sagen, aber wie kann es einem schon gehen, wenn die Zeit silberner Plateausohlen für Männer unwiderruflich vorbei ist? Wir seufzen beide und denken, I can't believe that it's all over. Welcome. Krähe. Wir fahren nachts müde, hungrig über die Autobahn nach Hause, biegen in Selzig ab und suchen ein Gasthaus, in dem man noch essen kann. Wir finden die Krähe. Die Wirtin guckt grimmig und wischt fettige Hände am großen Busen ab. Nur Hühnchen, bescheidet sie uns. Gut, wir nehmen Hühnchen. Am Spielautomaten ein Mann, sonst alles leer. Die ganze Krähe ist schmuddelig, trist, traurig. Das Hühnchen zäh wie ein Schuh, das Fett ranzig, wir würgen und gehen. Draußen sehen wir, dass die Krähe direkt an einer Müllkippe liegt, über der Krähen kreisen. War das Hühnchen vielleicht eine Krähe? Mein Arbeitskollege im WDR, Liebhaber erlesenen Essens, pfeift mich wegen einer Lappalie mal wieder zusammen. Er macht das öfter, Rache ist fällig. Die Krähe, sage ich, in Selzig, die kennst du nicht. Gut, es ist eine Fahrt von 40 Minuten, aber oh, so eine Küche hast du noch nie erlebt. Und das Ambiente, oh. Da will er hin, mit Christine. Ob man reservieren müsse, besser ist es, sage ich. Aber ich mache das für dich. Ich mache gar nichts, ich warte einfach ab. Als wir wieder miteinander arbeiten, verbietet sich aufzuschreiben, was er gesagt hat. Dass Christine extra beim Friseur war, dass man sich in Schale geworfen habe, dass man sich auf die von mir gepriesene Weinkarte gefreut habe, dass man sich überhaupt gefreut habe und dann das. Tja, und dann das. Immer wenn ich auf der Autobahn an Selzig vorbeifahre, geht es mir so richtig gut. Und jetzt die beiden letzten Geschichten. Die eine heißt Rosen. Wie betrunken der junge Mann an seiner Freundin herumknabbert, wie betrunken auch sie. Wir sitzen am Kneipentisch, das Bier vor uns, sie stehen an der Theke, schaukeln, bieten uns allen ein Schauspiel ihrer Liebe. Er trägt ein keckes Hütchen. Ich kenne ihn, seit er klein war. Ich hänge ein wenig an ihm. Er ist ein bisschen auch mein Kind. Ich sehe ihn aber scheitern, planlos, ziellos. Und so planlos kauft er jetzt dem pakistanischen Rosenverkäufer, der sich in das Lokal verirrt, den ganzen Strauß ab, mit einem großkotzigen Schein. Er schenkt ihn ihr. Sie legt den Kopf in den Nacken, lacht, beißt eine Blüte ab und isst sie. Er ist entzückt, reißt noch zwei, drei Köpfe ab, steckt sie ihr in den Mund. Sie küssen sich, die Blütenblätter fallen aus ihrem Mund. Sie lachen, sie sind hinreißend. Ich schaue in mein Bier und weiß, wie alt ich schon bin. Dann kommt er an unseren Tisch mit dem schon leicht ramponierten Strauß. Er hat ihn ihr abgenommen, gibt ihn mir und lallt: Wir fliegen morgen früh für 2 Monate auf die Philippinen. Wir können die Rosen ja nicht mitnehmen, nimm du sie. Sie torkeln hinaus in die kalte Nacht, zu dünn angezogen, zu verliebt, um es zu merken. Und ich sitze da mit den abgegrasten, aber immer noch schönen Rosen und bin jung und wieder im Spiel. 2 Tage später tobt ein Orkan über die Philippinen und ich schaue die Rosen an und ertappe mich beim Beten. Gott schütze dieses dumme, verliebte Kind. Ich rufe seine Mutter an. Ja, er hat sich gemeldet. Es geht ihm gut. Von den Rosen sage ich nichts. Das müssen Mütter nicht wissen. Das ist meine eigene kleine Liebesgeschichte. Und jetzt die letzte Geschichte, die lese ich immer als letzte, weil sie mir die liebste von allen ist. Und danach spielt Marc Aurel noch ein kleines Stück. Und dann haben wir es alle miteinander geschafft. Ich muss nur suchen, A, B, C, D, E, F, G, H, Y, Z, ziemlich weit hinten. Wo ist sie denn? Da ist sie. Diese Geschichte heißt Yannick. Wir waren jung und verliebt und zelteten in Frankreich am Meer, es waren die 70er Jahre. Ein kleiner Bauernjunge, Yannick, kam jeden Tag neugierig an unser Zelt. Ihm gefielen unsere langen Haare, die Hippie-Klamotten, die Zigaretten, die wir rauchten. Wir ließen ihn seine ersten Züge unter Aufsicht nehmen. Wir ließen ihn als Steuer unseres 2CV. Wir brachten ihm ein deutsches Gedicht und das Schwimmen bei. Abends saß er bei uns und wir hörten im Kofferradio die Stones. You can't always get what you want. Als er weinte, weil sein Vater ihn schlug, redeten wir darüber mit dem Bauern. Es war ein schöner, unbeschwerter Sommer. Nach 6 Wochen reisten wir ab. Wir dachten noch manchmal an den kleinen, sensiblen Yannick. Aber im Laufe der Jahre vergaßen wir ihn. Mehr als 20 Jahre später fuhren wir wieder in diese Gegend auf alten Spuren unseres Lebens. Wir schwammen wieder im Meer, suchten die alten Plätze und Kneipen auf und besuchten auch den Bauern. Er war gestorben, Aber seine Frau lebte noch und hatte gerade zufällig Besuch von Yannick. Er war ein junger, schöner Mann geworden und lebte als Metrofahrer in Paris. Er umarmte uns und weinte. Nie habe er uns vergessen, sagte er. Wir dich auch nicht, logen wir. Und er zeigte uns Fotos seiner beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Und sie trugen unseren Namen. Vielen Dank. Dankeschön. Eine ganz kleine Zugabe, weil Sie so schön klatschen, ganz klein. Luparetta. Mein sizilianischer Freund Leo Luca erzählt mir, dass jeder Mann in Sizilien seine Lupara, ein Schrotgewehr, im Schrank hat. Ein Vater schenkte seinem 13-jährigen Sohn eine kleine Ausgabe, eine Luparetta. Der Sohn tauschte sie in der Schule gegen eine schöne Armbanduhr. Der Vater war außer sich und schrie, und wenn morgen einer kommt und deine Schwester eine Hure nennt, sagst du ihm dann, wie spät es ist?